politisch aktiven Personen und Minderheiten aufgezeigt. Im Iran droht ihnen Verfolgung und in der Schweiz wird ihnen eine Zukunft verweigert. Viele riefen dazu auf, die Revolution im Iran nicht zu vergessen und sich verstärkt mit abgewiesenen, geflüchteten IranerInnen zu solidarisieren. Wir fordern einen sofortigen Abschiebestopp und einen Ausweg für Betroffene aus dem zermürbenden Nothilferegime. Wir fordern, dass geflüchtete IranerInnen ein Leben in der Schweiz aufbauen können, frei von Angst, Isolation und Aussichtslosigkeit. Zitat Ende.
Luzern, der Schweiz. Sian Haber berichtet von einem Hungerstreik im Flüchtlingslager Glaubenberg in Luzern. Sian Haber ist eine Nachrichtenagentur. Genau. Kurdische Familien im Flüchtlingslager Glaubenberg sind in den Hungerstreik getreten, um sich so gegen Gewalt und Ungerechtigkeit zu wehren. Zulfikar Siner, eine Person, die interviewt wurde, äußerte sich gegenüber Sian Haber zu dem Vorfall. Zulfikar Siner sagte, Zitat, «Es gab Probleme seit dem Tag unserer Ankunft. Wir haben mit den Lagerbehörden gesprochen, um die Probleme zu lösen, aber dieses Problem wurde nicht gelöst und führte gestern Abend zu einer Schlägerei. Wir haben bereits in unserem eigenen Land alle möglichen Ungerechtigkeiten erlebt.» Weiter sagt er, wir streiken gegen dieses System und schicken unsere Kinder nicht zur Schule. Wir haben uns mit den Lagerbehörden getroffen, um eine Lösung für die Probleme und die Gewalt zu finden, aber die Lagerleitung ließ uns zur Strafe 2 Stunden lang mit unseren Kindern in der Kälte warten. Und die Lagerbehörden sagten uns, wenn ihr so weitermacht, werden wir euch ausweisen. Er fuhr fort. Es gibt hier keine Sicherheit für Leben und Eigentum. Wir haben in der Schweiz Asyl beantragt, weil wir in unserem Land keine Lebenssicherheit hatten. Aber wir fühlen uns hier auch nicht sicher. Es ist unser demokratisches Recht, gegen die Vorfälle zu protestieren, aber wir werden mit Bußen und Ausweisung bedroht. Zitat Ende.
Winterthur, Schweiz. Mieterinnen und Besetzerinnen wehren sich gegen Verdrängung. Aus einem Artikel vom Ajourmag. Viele Diskussionen um Gentrifizierung konzentrieren sich auf Zürich. Doch bei der Suche nach Strategien für klassenkämpferische Praxis lohnt sich der Blick nach Winterthur. Nicht zum ersten Mal in der Geschichte sind die dortigen ArbeiterInnen der Großstadt einen Schritt voraus. Als Industriestandort war Winterthur von der Deindustrialisierung besonders gezeichnet. In den 90er Jahren hatte die Stadt die höchste Langzeitarbeitslosenquote der Schweiz. Wer konnte, zog weg. Die Innenstadt leerte sich und verfiel. In den Trümmer gedieh eine reiche autonome Subkultur. Winterthur ist eine Besetzerinnenhochburg. Der älteste Squat der Schweiz ist die Gysi, am Rande der Altstadt. Die meisten Squats sind sogenannte Stefanini-Häuser. Das heißt, sie gehören zur Erbmasse des verstorbenen Immobilienunternehmens Bruno Stefanini. Dieser besaß in Winterthur rund 1700 Wohnungen, die meisten in schlechtem Zustand. Nicht nur Besetzerinnen wohnen darin, sondern viele arme Menschen, die sich keine andere Wohnung leisten können. Die Erben von Bruno Stefanini wollen aus dem Immobilienbestand nun fette Profite machen. Die Liegenschaften sollen alle nach und nach saniert werden. Dabei werden sie von der Stadt gefördert, die ihr Industrieimage loswerden und sich als moderner Wirtschaftsstandort präsentieren will. Dagegen organisieren sich die BewohnerInnen der Stefanini-Häuser. Besetzerinnen und Mieterinnen haben sich in der IG, Interessensgemeinschaft der BewohnerInnen und BenutzerInnen der Stefanini-Liegenschaften, IGBBSL, zusammengeschlossen und kämpfen gegen ihre Verdrängung. Auch die BewohnerInnen besetzter und selbstverwalteter Häuser haben sich zusammengetan. Sie organisieren sich in der Häuservernetzung Winterthur. Ajourmag hat im Rahmen dieser Recherche mit einem langjährigen Bewohner einer solchen Stefanini-Wohnung gesprochen. Arthur Ungern ist seit den 80er Jahren in der autonomen Szene aktiv und erklärt, dass die BewohnerInnen sich nicht per se gegen die bevorstehenden Sanierungen der Stefanini-Häuser wehren. Die Häuser sind nicht in idealem Zustand und die Menschen haben auf Sanierung gedrängt. Die Sanierungen jedoch sollen nicht auf Kosten der BewohnerInnen gehen. Die Stiftung mit ihrem Milliardenvermögen soll für die Sanierung aufkommen. Das Interview kann auf Aschurmerk nachgelesen werden.
Genau, und das war es jetzt mit den Kurznachrichten. Wir hören jetzt ein bisschen Musik, bevor wir einen Fokus machen mit einem ganz aktuellen Artikel. Und zwar hören wir jetzt von Simon Mabsuta. Das ist ein ägyptisches Cover von Tom Steiner von 1991. Ihr hört Radio Lora auf 97,5 MHz.
Radio Lora needs your support to keep fighting the good fight. Go to www.lora.ch to see how you can become a member of our family. We are Radio Lora. We are the voice of progress and equality. Can you dig it?
Can you dig it? Can you dig it? Can you dig it?
Ihr hört Radio Lora auf 97,5 MHz. Info-Lora am Freitag. Und zwar kommen wir jetzt zum Fokus. Und im Fokus haben wir eine Recherche von Reto Nägeli und Sophie Hartmann, die heute im neuen Surprise-Magazin erschienen ist. Im Surprise-Magazin gibt es immer ganz, ganz tolle und wichtige Artikel. Kauft das doch öfters, wenn ihr das nicht eh schon tut. Reto Nägeli hat im Februar 2023 in der WOZ bereits über Dumpinglohne für Geflüchtete geschrieben. Das war ein Beitrag, den ich sehr gerne gelesen habe, den ich auch gut rezipiert fand. Also ich habe das Gefühl, da haben viele darüber geredet. Und jetzt gibt es eben diese neue Recherche. Da geht es auch um die Ausbeutung und den Arbeitszwang in Schweizer Asylzentren. Und wir haben jetzt hier bei uns in der Redaktion im Studio den Artikel vor uns, haben den auch alle gelesen. Wollt ihr mir vielleicht gleich mal erzählen, was für euch am erstaunlichsten war oder wie es euch beim Lesen so ging?
Ja, ich habe mir da ein paar Sachen unterstrichen. Eher gegen Ende, glaube ich, so dieses sowieso die Austausche, die während der Recherche mit verschiedenen Migrationsämtern passiert sind. Und da schreibt zum Beispiel das Migrationsamt St. Gallen, die übrigens die restriktivsten Migrationspraxen haben in der Schweiz, schreiben die, Zitat, unsere Beschäftigungsprogramme sind keine Erwerbstätigkeit, vielmehr erlernen Teilnehmende gewisse Grundkenntnisse und Fertigkeiten in den entsprechenden Bereichen der Programme, und dann geht es weiter, also Zitat Ende. Ich fand das ein Beispiel für wie infantilisierend so diese ganze Geschichte ist, auch in der Sprache mit diesen Erwerbsprogrammen, diesen Beschäftigungsprogrammen, wo man einfach manchmal so einen Franken auf die Stunde kriegt, wenn es gut kommt. Wo ist die Grafik? Wenn es gut kommt, kriegt man 6 in Basel. In Bern gar nichts vergütet. Ich glaube, das sind so meine Eindrücke bis jetzt.
Eher gegen Anfang des Artikels gibt es den Teil über Zürich. Und den fand ich spannend, weil sich die Stadt ja gerne auch als grüne und soziale Stadt labelt. Und auch hier werden im Namen der grünen und sozialen Stadt Asylsuchende zu Extrembedingungen, also eben nicht mal angestellt, sondern wird auf ihre Arbeit gepocht. Und ich fand es einfach auch interessant, wie selbst in diesen scheinbar so progressiven Städten diese Praktik angewendet wird.
Mhm. Der Artikel ist so aufgebaut, oder, dass sie mit verschiedenen Beschäftigten oder ausgebeuteten Menschen eigentlich, die Teil dieses Systems sind, sprechen und danach diese ganze Recherche abschließen, indem sie dieses System eigentlich auf 4 Merkmale herunterbrechen, und ein Merkmal davon sind auch Sanktionen. Mhm. Da schreiben sie, insgesamt drohen Asylsuchenden in mindestens 10 Kantonen Sanktionen, falls sie die Arbeit verweigern. Das ist zum Beispiel ein Zentrumswechsel oder aber vor allem auch finanzielle Disziplinarmaßnahmen. Und da musste ich gerade wieder daran denken, wie das früher eine sehr gängige Praxis war rund um Zürich, dass in sehr, sehr abgelegenen Asylzentren die Menschen vor Ort ihr Tagesgeld in Form von Mikrogutscheinen ausgezahlt bekommen haben, damit sie irgendwie sich keine Tickets kaufen können, damit sie in der Mikro einkaufen müssen, wo es auch kein Alkohol und kein Tabak gibt. Auch hier wieder eine Infantilisierung, es geht darum, Rechte wegzunehmen.
Das mit den Migros-Gutscheinen wurde dann 2009 auch ein Auslöser oder unter anderem ein Auslöser für die Proteste und Besetzung der Predigerkirche.
Genau, das wurde dann ja wie so ein bisschen aufgebrochen, indem gleich hier bei uns in der Nähe, im Kasama, wurde sich, glaube ich, jeden Dienstagnachmittag getroffen und da haben so solidarische Personen diese Migros-Gutscheine ausgetauscht gegen Bargeld. Und dann war das hier wie ein Ort, in dem die Menschen sehr oft zusammenkamen und sie mussten das ja auch für nächstes Mal, dass sie überhaupt wieder Bargeld hatten für ein Ticket. Und dann hat sich hier so diese Gruppe zusammengefunden und weitere Aktionen geplant. Das finde ich schon auch immer wichtige Lokalgeschichte.
Wir haben eine Audio bekommen, noch von Reto Nägeli, der an dieser Recherche mitgewirkt hat. Wir hören da mal rein. Er erzählt so ein bisschen über die Entstehung der Recherche und dann auch noch weiter über das System der Ausbeutung hier in der Schweiz.
Diese Recherche entstand als Folgerecherche von einer Geschichte, die im Anfangsjahr in der WOZ erschienen ist, zu Beschäftigungsprogrammen in Bundesasylzentren. Und im Rahmen dieser Recherche sprach ich mit Asylsuchenden, die in kantonal geführten Zentren untergebracht sind. Und die haben mir über die Arbeitsbedingungen in diesen kantonalen Asylzentren berichtet. Und diese Bedingungen waren weitaus schlechter und prekärer, als es die Arbeitsbedingungen in den Bundesasylzentren sind. Und das hat uns dann motiviert, da genauer hinzuschauen. Und wir haben für diese Recherche an alle 26 kantonalen Migrationsämtern eine Medienanfrage gestellt mit einem Fragebogen. Das war grundsätzlich mit vielen Migrationsämtern ein langes Hin und Her. Wir mussten wirklich kämpfen um diese Antworten. Der Kanton Glarus hat das mir zuletzt gar nicht geantwortet. Im Kanton Zürich wurden wir von der einen Stelle an die andere verwiesen. Und ich erzähle das, weil das letztlich symptomatisch ist, meiner Meinung nach, für den Umgang mit der Thematik Arbeit und Asyl. Es ist ein Thema, das extrem wenig Sichtbarkeit erhält, über das man nicht spricht. Es ist auch akademisch sehr wenig erforscht, wie ein Gespräch mit Melanie Studer, einer Juristin von der Hochschule Luzern, die zum Thema forscht, ergeben hat. Und das hat es für uns natürlich noch interessanter gemacht und wir dachten, wir wollen da genau hinschauen. Und was wir letztlich erfahren haben, sind unglaublich große Unterschiede. Es ist natürlich ein bisschen dem föderalen System der Schweiz geschuldet, dass alle 26 Kantone eigentlich 26 unterschiedliche Regelwerke haben, wie diese Beschäftigungsprogramme geführt oder gehandhabt werden. Und das geht so weit, dass man im Kanton Bern müssen Asylsuchende gezwungenermaßen an diesen Beschäftigungsprogrammen teilnehmen, also sie müssen dort arbeiten, erhalten dafür aber gar keine Vergütung, also keinen Lohn und nichts. Im Kanton St. Gallen erhalten sie 1,50 Franken auf die Stunde. In vielen Kantonen bewegt es sich zwischen 1 Franken und 5 Franken pro Stunde. Am besten zahlt der Kanton Graubünden mit bis zu 12 Franken, ist aber auch programmabhängig oder arbeitsabhängig, wie man bezahlt wird. Und das war schon erstaunlich zu sehen, diese extrem großen Unterschiede. Das führt natürlich auch zu komischen Gefühlen auf Seiten der Asylsuchenden. Als ich das den einen erzählt habe, was die anderen verdienen, waren da schon große Augen dabei. Und große Augen gab es auch für Asylsuchende, die zum Beispiel im Kanton St. Gallen und 9 weiteren Kantonen sind, die müssen an diesen Programmen teilnehmen. Das heißt, sie sind verpflichtet. Und wenn sie nicht daran teilnehmen, dann drohen ihnen Sanktionen. Das sind in den Hauptfällen finanzielle Sanktionen. Das heißt, in gewissen Kantonen wird dir halt, wenn du die Arbeit verweigerst, wird dir wieder Geld von deinem Taschengeld oder von der Asylfürsorge, Sozialhilfe abgezogen, was Asylsuchende natürlich noch viel stärker in eine prekäre Situation rutschen lässt. Die Juristin Melanie Studer, mit der wir gesprochen haben, hat auch etwas Interessantes gesagt, und zwar, dass gewisse dieser Arbeitsprogramme oder dieser Beschäftigungsprogramme, wie sie ja genannt werden, das Risiko der Zwangsarbeit mit sich bringen. Und gerade im Fall von Bern, wo die Arbeit obligatorisch ist, aber nicht entlöhnt wird, sei dieses Risiko groß. Und was hier zusätzlich noch reinspielt, ist, dass diese Programme, die unterstehen nicht dem Arbeitsrecht, und das kommt daher, dass die Behörden nicht von Arbeit sprechen, sondern von Beschäftigungsprogrammen und diese dann denen ein Integrations- und ein Ausbildungscharakter zugesprochen wird. Und darum muss man diese nicht unter dem Arbeitsrecht verhandeln. Melanie Studer und auch Rausha Nori, eine auf Sozialhilferecht spezialisierte Anwältin aus Zürich, sagten aber beide, dass es gewisse dieser Arbeiten, die da in diesem Programm verrichtet werden, nicht eindeutig zu trennen sind von Arbeiten auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt. Also Malereiarbeiten, Wäschereiarbeiten, Umgebungspflege, das sind Arbeiten, die auf dem ersten Arbeitsmarkt auch ganz normal vergütet werden. Und es sei hier auch nicht eindeutig zu erkennen, wieso, oder es ist juristisch nicht klar, wieso diese Arbeiten im Asylbereich dann als Beschäftigungen gelten und mit so ganz kleinen Entschädigungsbeiträgen wie 1,50 Franken pro Stunde entschädigt werden können. Und ich glaube, genau deshalb ist es auch sehr wichtig, hier hinzuschauen und in der Öffentlichkeit einen Diskurs darüber zu führen. Asylsuchende Menschen befinden sich in unserem Staat in einer Situation, wo sie sehr wenig Rechte haben, wo sie es viel schwieriger haben, sich auf einer juristischen Ebene zu wehren. Und es da einfach auch extrem einfach ist, dass man nicht hinschaut und eine eigentlich untragbare Situation akzeptiert, so wie sie ist.
Ja, danke vielmals für diese Einbettung. Lest unbedingt die Recherche im Surprise, holt euch die auf der Straße. Die Recherche heißt nochmal Arbeitszwang in Schweizer Asylzentren und ist aus dem WAF-Recherche-Kollektiv heraus entstanden. Reto Nägeli und Sophie Hartmann. Lest den Artikel und überlegt euch, wie wir diesem Asylregime in der Schweiz etwas entgegenwirken können. Und jetzt hören wir Justitia von Qatar.
Alles oder nix. Ach, Justitia. Lo, ich versteh nicht. Ihr sperrt uns in den Käfig. Und wenn wir rauskommen, wünscht ihr, dass wir gezähmt sind? Hä? Im Knast fängt man doch erst an. Macht Connects von La Paz bis nach Rotterdam. All die Babos, Mörders, Mafiosos. Knast ist wie Börse für Banden und so. Fragt die Soko. Knast ist wie Eigentor. Ihr erweitert dort nur mein Horizont. Harmlose Jungs, die wegen gar nichts in den Knast kamen. Sehen dort Kanacken, die Batzens gemacht haben. Und wenn sie rauskommen, dann klären sie auch eine Bank oder Kilos Koks, damit es sich diesmal lohnt. Viele Jungs werden im Bau zu Junkies und du bist empört, dass sie draußen nichts gebacken kriegen. Mach so weiter, wir machen das auch so. Raubende Jungs und flammende Autos. Das System will uns brechen, weil sie nicht klarkommen, dass wir G-Klassen pimpen. Ohne zu erben, pumpen wir ATs, essen auf Boden, doch Klunker vom Cartier. Das System will uns brechen, weil sie nicht klarkommen, dass wir G-Klassen pimpen. Ohne zu erben, pumpen wir APs, essen auf Boden, okay. Doch Klunker vom Kaffee.
Ich frag mich, meinst du das wirklich ernst? Du fragst mich, warum Gewalt in unserem Viertel herrscht? Du fragst mich, warum Jugendliche Drogen verpacken, anstatt arbeiten zu gehen, um Kohle zu machen, für ein Mindestlohn kochen oder putzen? Lieber koch ich Koks auf und putz meine 9 Millimeter. Lieber hab ich räudige Gegner. Das hier ist die Welt, in der ich lebe. Bist du Opfer oder Täter? 24 Stunden mit meinen Jungs unterwegs, meine Brüder, gegen das korrupte System. Ihr werdet uns nie verstehen, scheiß auf Stiefvaterstaat. Klappt es nicht mit der Musik, pack ich Peace-Platten ab. Von der Wiege bis ins Grab, Bruder, nichts macht mehr Sinn. Seitdem mein Bruder F-A-R-O-K von uns ging. Trotz allem präsentiere ich die Gegend, wo ich leb. Bis Allah mich endlich recht leitet, geh ich diesen Weg.
Das System will uns brechen, weil sie nicht klarkommen, dass wir G-Klassen pimpen. Ohne zu erben, pumpen wir...
Die Agenda von Infolora.
Veranstaltungen,
Aktivitäten,
Demos, die du nicht verpassen solltest.
Auf 97,5 MHz Radio Lora.
Heute Veranstaltungen zum Weltkobane-Tag in Basel und in Zürich. Heute ist die Veranstaltung in Zürich, die beginnt in 5 Minuten im Post-Squad. Da soll die aktuelle Situation in Rojava genauer betrachtet werden und es geht auch um die Entwicklung des türkischen Faschismus selbst. Genau. Heute 19 Uhr Post-Squad, Wipkinger Platz 7. Es gibt Essen und Musik. Und dann am 9. November wäre das Gleiche in Basel. Das beginnt um 7 Uhr, neues Kino, Kliebeckstraße 247. Aber das hört ihr wahrscheinlich schon nochmal in den anderen Infos.
Genau, und dann, wahrscheinlich wisst ihr das auch, wir werben schon lange dafür, morgen am 4. November gibt es um 15 Uhr bei uns in Zürich hier eine große, große Wohndemo. Wir wissen alle, die Gentrifizierung ist ein Angriff des Kapitals auf das Proletariat und die Gentrifizierung steht nicht für sich alleine, sondern ist Ausdruck des kapitalistischen Systems und dagegen gilt es, sich zu organisieren und anzukämpfen. Deswegen kommt doch alle morgen um 15 Uhr auf den Turbinenplatz. Radio Lora wird live vor Ort sein und berichten. Genau.
Sonst auch noch morgen die nationale Palästina-Demo in Bern, 14 Uhr. Es ist eine bewilligte Demonstration auf dem Bundesplatz. Meldet euch bei für Mitfahrmöglichkeiten und zusammen, für das Zusammenhinfahren bei Palestine Alliance. Nehmt eure Freunde mit, nehmt eure Familien mit, verbreitet die Message, machen wir den Druck von der Straße aus.
Ja, danke für diese schöne Sendung mit euch zusammen. Danke auch nochmals an Reto.
Ja, danke.
Yes.
Für diese längst überfällige Recherche und die Sprachnachricht. Wir haben die letzten 2 Wochen immer so angeteasert, dass wir eine neue Rubrik haben, Islands of Comfort and Agitation. Die ist jetzt immer ein bisschen untergegangen, weil ihr wisst, dunkle Zeiten, viel ist los, wir müssen viel diskutieren darüber, was geschieht auf der Welt. Und deswegen aber haben wir auch das Gefühl, wir brauchen so eine Art Gefäß, einen Ort, wo wir uns darüber austauschen können, was gibt uns Mut gerade. Habt ihr da kurz einen Tipp, so den ihr gleich reinschmeißen könnt?
Ich glaube, ich lese gerade ein gutes Buch, es heißt Unbedingt Blau. Das gibt mir irgendwie Perspektive.
Ist von Adnan Keskin.
Genau, und es geht so um revolutionäre Zeiten in der Türkei in den 70er, 80ern und handelt von 2 Gefängnisausbrüchen und das ist irgendwie Licht am Ende des Tunnels, Vibes.
Kerem Schamberger, den konnten wir letzte Woche interviewen, der hat uns da auch noch eine kleine Sprachnachricht hinterlassen, die hören wir jetzt zum Abschluss. Hier auch noch der Hinweis, hört unbedingt in sein Interview rein, das lohnt sich.
Liegen wir momentan schon eher in dunklen Zeiten. Ich habe ja diesen Rutsch nach rechts und ins Autoritäre kurz angeschnitten. Die Frage ist, was motiviert mich oder uns trotzdem weiterzumachen? Ich kann das aus der Arbeit mit Medico International erzählen, dass ich sehe, dass die Leute in noch viel, viel schlimmeren Situationen trotzdem kämpfen und aktiv sind und versuchen, sich für ihre Rechte einzusetzen. Zum Beispiel im Niger unser Partner Alarm von Sahara, der diese Tode in der Wüste dokumentiert, der versucht, die Menschen zu sensibilisieren und vorzubereiten und so weiter. Der Niger ist das drittärmste Land der Welt. Also die Leute haben dort erst überhaupt Probleme, genügend zu essen zu finden. Aber es gibt trotzdem Leute, die sagen, wir wollen diese Situation, die so schlimm ist für Geflüchtete und Migranten, nicht hinnehmen und wir setzen uns dafür ein. Und wir sind hier in einer so privilegierten Situation, jetzt zu sagen, ich ziehe mich jetzt ins Privatleben zurück oder ich mache nichts mehr, das ist für die anderen Leute keine Option. Das ist für einen Kurden oder eine Kurdin nicht die Option, zu sagen, ich mache jetzt nichts mehr, weil sie werden verfolgt, weil sie Kurdinnen sind. Geflüchtete werden verfolgt, weil sie Geflüchtete sind. Sie können sich dem nicht entziehen und daraus entsteht schon eine Verpflichtung, weiterzumachen, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es Energie kostet. Aber wenn die es können, dann können wir es auch hier. Und ich glaube, das sollte man nie vergessen.
Von der Bewegung. Für die Bewegung. Lora immer vor Ort. Wir senden von hier nach dort. Aber diese Arbeit kostet. Wir brauchen. Money. Lora braucht. Money. Money. Wir sind dankbar für finanzielle Unterstützung.
Aber ey, was mir gerade einfällt. Ich hab verfickt nochmal. Kein Geld, kein Moos, keine Knete.